Wir betrachten mit Gottes Hilfe aus dem Propheten Jesaja Kapitel 32 unter der Überschrift Endlich wird Gerechtigkeit herrschen oder auch der Messias regiert in Gerechtigkeit. Liebe Brüder und Schwestern, liebe Besucher, wünscht ihr euch eine absolut gute und gerechte Regierung in unserem Land? Jetzt schon? Es wäre wunderbar. Ich meine, die Politiker, die sind auch nur Menschen, die tun sicherlich ihr Bestes, nicht immer, aber doch viele bemühen sich ernsthaft, wir wollen für sie beten, wir sollen deshalb auch für die Obrigkeit beten. Aber absolut gut, gerecht, perfekt, wahrhaftig, korruptionsfrei, das gibt es auf dieser Erde nicht, weil wir hier immer noch unter der Macht Satans und der Sünde stehen. Und auch die Politiker, die Regierungen sind davon nicht ausgenommen. Aber es wird eine Zeit kommen, wo eine absolut gerechte Regierung bestehen wird. Wisst ihr wann? Im tausendjährigen Friedensreich und natürlich dann bei der absoluten Vollendung im neuen Himmel und auf der neuen Erde, im himmlischen Jerusalem. Das wird ja in zwei Stufen in Offenbarung 20 bis 22 beschrieben. Diese Vollendung der Weltzeit, die dann in die Ewigkeit mündet. Wir werden wieder Abschnitt für Abschnitt lesen aus Jesaja 32 und hören, was Gott uns sagen möchte. Ich habe übrigens hier die Heizung eingeschaltet hier vorne. Also wenn sogar ich einschalte, der muss schon sehr kalt sein, das nebenbei bemerkt. Ja, also Vers 1. Siehe, ein König wird in Gerechtigkeit regieren und Fürsten werden gemäß dem Recht herrschen. Wer ist dieser König, von dem hier die Rede ist? Eindeutig der Messias, der Friedensherrscher im tausendjährigen Reich und dann auch, wenn der Sohn Gottes Jesus zur Rechten des Vaters sitzt, im himmlischen Jerusalem, Offenbarung 4 folgende. Und dieser König, der Messias-König, er wird wirklich in Gerechtigkeit regieren. Er wird kein unparteiisches Urteil sprechen. Er wird ja in die Herzen schauen. Er wird die Wahrheit erkennen, weil er selber die Wahrheit ist. Er wird auch barmherzig sein, da wo es angebracht ist. Aber sein Urteil lässt sich nicht irgendwie beeinflussen, weder durch Geldzahlungen, noch durch Vorteile, noch durch Verwandtschaftsbeziehungen, noch durch irgendwelche unlauteren Machenschaften. Wer aber sind die Fürsten, die gemäß dem Recht herrschen werden? Gibt es verschiedene Erklärungen. Es sind einerseits sicherlich alle die, die dem Herrn dienen. Es heißt in Offenbarung 20, im tausendjährigen Reich, dass die Überwinder aus der Trübsalzeit mit dem Herrn regieren werden, die nicht das Mahlzeichen des Antichristen angenommen haben und sein Bild angebetet haben. Ja, sie werden regieren und sicherlich auch die Blutzeugen aus allen Jahrtausenden und wohl auch alle Heiligen, die ja mit Christus kommen werden, wenn er wiederkommt, alle Heiligen mit ihm, so heißt es auch in einer Stelle in den Briefen, wir alle werden beim Herrn sein und Anteil haben an seiner Herrschaft. Aber hier werden auch speziell Fürsten genannt. Das sind wohl besondere Herrscher, die auch besondere Kronen tragen. Die Bibel spricht von verschiedenen Kronen. Kronen der Überwinder, Kronen der Seelengewinner, Kronen für die, die ja, dem Herrn die Treue gehalten haben in aller Bedrängnis. Aber es gibt auch noch spezielle Stellen. Und zwar lesen wir einmal Matthäus 20, ab Vers 20, habe ich mir notiert. Das ist eine interessante Stelle. Da geht es auch um das Herrschen. Und da lesen wir Matthäus 20, Vers 20 bis 28. Da trat die Mutter der Söhne des Zebedäus, das sind Jakobus und Johannes, mit ihren Söhnen zu ihm, zu Jesus, und warf sich vor ihm nieder, um etwas von ihm zu erbitten. Nicht schön, dass sie ihre Mutter hier vorschicken. Ja? Er aber sprach zu ihr, was willst du? Sie sagt zu ihm, sprich, dass diese meine beiden Söhne, einer zu deiner Rechten, der andere zur Linken sitzen sollen in deinem Reich. Man denkt immer, der Apostel Johannes, der spätere Apostel, der war perfekt, aber hier sieht man einen Schwachpunkt, ja. Ja, dieses Herrschaftsdenken, er musste erst gedemütigt werden. Und das kommt jetzt. Jesus antwortete und sprach, Ihr wisst nicht, um was ihr bittet. Könnt ihr den Kelch trinken, den ich trinke, und getauft werden mit der Taufe, womit ich getauft werde? Sie sprechen zu ihm, wir können es. Er meint aber damit seine Leidenstaufe, die Kreuzigung. Ja. Und er spricht zu ihnen, jetzt ist die Mehrzahl, sind die Söhne auch dabei. Ihr werdet zwar meinen Kelch trinken und getauft werden mit der Taufe, womit ich getauft werde. Das heißt, ihr werdet auch in Leiden, in Verfolgung kommen, zum Teil körperlich getötet, Jakobus, oder verfolgt, verbannt, so wie Johannes. Aber, so sagt der Herr weiter, das Sitzen zu meiner Rechten und zu meiner Linken zu verleihen, steht nicht mir zu, sondern es wird denen zuteil, denen es von meinem Vater bereitet ist. Der Sohn ist auch gehorsam dem Vater, er steht unter dem Vater in der göttlichen Dreieinigkeitshierarchie, denn er sagt selber, der Vater ist größer als ich. So wie wenn ihr einen Sohn habt, der steht auch unter euch als Eltern, ja, so muss man sich es auch bei der Dreieinigkeit vorstellen. Der Vater oben praktisch, dann der Sohn und der Heilige Geist untergeordnet, aber doch ein göttliches Wesen. Der Vater also entscheidet, wer zur Rechten des Thrones und zur Linken sitzen wird. Und als die 10 es hörten, wurden sie unwillig über die beiden Brüder. Also insgesamt waren es ja 12. Aber Jesus rief sie zu sich und sprach, ihr wisst, dass die Fürsten, hier haben wir das Schlüsselwort, Fürsten der Völker sie unterdrücken und dass die Großen Gewalt über sie ausüben. Unter euch aber soll es nicht so sein, sondern wer unter euch groß werden will, der sei euer Diener. Und wer unter euch der Erste sein will, der sei euer Knecht. Gleich wie der Sohn des Menschen, also Jesus selber, nicht gekommen ist, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Ihr seht, im Reich Gottes herrschen ganz andere Herrschaftsverhältnisse als in der Welt. Da geht es um das Dienen, nicht um brutale Herrschaft, Unterjochung und Ausbeutung der Untergebenen. Fürsten werden deshalb gemäß dem Recht herrschen. Die Apostel sind wohl 12, die herrschen werden, mit den 12 anderen aus dem Alten Bund zusammen. Das ist noch eine weitere wichtige Stelle bezüglich derer, die auf den Thronen sitzen, mit dem Lamm und dem Vater. Und zwar in Offenbarung 24, Vers 4 lesen wir, rings um den Thron Gottes waren 24 Throne. Das ist jetzt ein Blick in den Himmel schon. Und auf den Thronen sah ich 24 Älteste sitzen, die mit weißen Kleidern bekleidet waren und auf ihren Häuptern goldene Kronen hatten. Ich verstehe das so, dass das noch nicht die ganze Gemeinde ist. Manche meinen, die sei schon entrückt an dem Zeitpunkt. Nein, das heißt einfach, es sind 24 Einzelpersonen, Älteste. Und da das ja 2x12 sind, ist es naheliegend, dass es 12 aus dem Alten Bund sind, die Vertreter der Stämme Israels, 12 Stämme. Und die 12 Apostel des Neuen Bundes. Natürlich nicht Judas Ischariot, der ja den Herrn verraten hat, aber ein Apostel, der an seine Stelle trat. Man diskutiert, ob es Matthias ist oder Paulus. Ja, das ist auch egal. Aber auch sie alle werden im Himmel sein. Und wer auf den Thron sitzt, das entscheidet Gott, der Vater. Ja, dann Vers 2. Wir kommen zum Vers 2 in Jesaja 32. Und ein Mann wird sein wie ein Bergungsort vor dem Wind und wie ein Schutz vor dem Unwetter, wie Wasserbäche in einer dürren Gegend, wie der Schatten eines mächtigen Felsens in einem erschöpften Land. Wer ist dieser Mann? Das ist der König, der in Gerechtigkeit regiert. Und wir wissen vom Neuen Testament her, Jesus Christus. Er ist dieser Mann und er wird verglichen hier mit wunderbaren Bildern innerhalb des Bereiches der Natur, der Schöpfung. Ein Bergungsort vor dem Wind, so wie man in einen Sturm kommt, in Gebirge, und plötzlich findet man so eine Höhle, wo man hinein kann und der Wind kann einen nicht mehr erreichen. So wird der Herr Jesus ein Bergungsort sein für die Seinen. Und wie ein Schutz vor dem Unwetter, auch das ein ähnliches Bild. Ja? Wenn das Unwetter kommt, ein Gewitter, wie gut, wenn man dann Unterschlupf findet, wo es sicher und trocken ist. Aber gleichzeitig wie Wasserbäche in einer dürren Gegend. Da, wo das Leben ausgetrocknet ist, ihr wart vielleicht auch schon in südlichen Ländern, wo es sehr trocken sein kann, wie gut, wenn da ein Wasser fließt, eine Quelle entspringt aus den Felsen heraus. Wenn wir zum Beispiel in Jerusalem schon waren, im Gebiet des Toten Meeres, da kommen Wasser aus diesen großen Berg, heraus, Gebirge, was das Mittelmeer vom Jordangraben trennt. Und das versickert aber noch, bevor es ins Tote Meer geht, in den Wadis zum Teil, außer wenn sehr viel Regen kommt. Aber diese Wasserbäche, das ist Leben, da schart sich das Leben, die Vögel gehen dahin, die Tiere trinken dort, die Menschen sind darauf angewiesen. So wird der Herr Jesus sein. Da, wo Menschen ausgetrocknet sind, geistlich tot sind, da wird er ihnen das Lebenswasser anbieten. Ob sie es dann annehmen, ist ihre Entscheidung. Jeder steht hier in der Verantwortung vor Gott. Und der Herr wird auch sein wie der Schatten eines mächtigen Felsens in einem erschöpften Land. Wie schön, wenn es da Schatten gibt, Kühlung inmitten der Hitze, der Bedrängnis und der Ausgelaugtheit. Vers 3. Und die Augen der Sehenden werden nicht mehr zugeklebt sein und die Ohren der Hörenden werden aufhorchen. Wir haben gesehen bei der Berufung des Propheten Jesaja in Kapitel 6, welchen Auftrag er hat. Er soll die Botschaft verkünden, aber sie werden es nicht hören. Die Ohren werden zugestopft sein, die Augen verklebt, das Gericht ist schon beschlossen, es muss das Land verwüstet werden, die Verbannung ist beschlossen, weil sie haben jahrhundertelang die frohe Botschaft gehört von der Rettung durch den einzig wahren Gott und sind doch überwiegend nicht umgekehrt. Und deshalb kommt das Gericht, es gibt ein zu spät, das haben wir gehört in Jesaja 6. Aber jetzt ist dann die Zeit, wenn der Messias regiert, wo die Augen der Sehenden nicht mehr zugeklebt sind. Sie haben Augen, aber jetzt werden sie auch geistlich geöffnet. Sie werden den Messias erkennen und anbeten und sie werden auf sein Wort hören. Auch als der Herr Jesus aufgetreten ist und die Gleichnisse erzählt hat, etwa in Matthäus 13, da sagt er auch dieses Gerichtswort, zitiert er aus Jesaja 6, sie werden sehen und doch nicht verstehen, sie werden hören und doch nicht hören, ja, ich passe mit eigenen Worten zusammen. Aber diese Zeit der Verstockung wird zu Ende sein. Wir wünschen uns, dass sie auch heute schon für viele zu Ende ist, damit sie gerettet werden. Und immer wieder ruft der Herr einzelne Menschen heraus aus ihrer geistlichen Blindheit, Taubheit und Verlorenheit. Vers 4. Und das Herz der Unbesonnenen wird Einsicht gewinnen und die Zunge der Stammelnden wird geläufig und verständlich reden. Ja, diese geistliche Blindheit führt dazu, dass Menschen kein Verständnis für geistliche Wahrheit haben. Sie können nicht das Kreuzesopfer Jesu, seinen Tod, seine stellvertretende Hingabe verstehen. Seine Auferstehung halten sie für einen Mythos. Die Himmelfahrt können sie sich auch nicht vorstellen und die Wiederkunft. Da denken sie, es geht immer so weiter, wie es war, gemäß evolutionärer Weiterentwicklung hin zum Supermenschen jetzt. Ja, man will ja ewig leben durch Maschinen, wo man das Gehirn hineinpflanzen möchte und solche Dinge, bloß weil der Mensch nicht mehr an ein Leben nach dem Tod glaubt. Aber all das wird vorbei sein, der Unbesonnene wird Einsicht gewinnen und auch die, die nur stammelnd reden konnten, die werden dann geläufig und verständlich reden. Jeder, der schon mal gestottert hat, weiß, wie unangenehm das sein kann, wenn man nur stammeln kann oder wenn die Sprache plötzlich weg ist, wenn man vielleicht einen Schlaganfall hatte. Und wie wichtig, dass man da trainiert und wieder verständlich reden lernt. Und auch kleine Kinder, die nur stammeln können, wie wichtig, dass sie eine gute, gesunde, anständige Sprache kennenlernen durch ihre Eltern, bevor die Gossensprache auf sie zukommt, sodass auch die Sprache rein ist und den Herrn lobt und preist. Vers 5. Der gemeine Mensch wird dann nicht mehr ein Edler heißen und der Betrüger wird nicht mehr vornehm genannt werden. Seht ihr, heute in der Welt ist es oft so, gerade die Menschen, die am rücksichtslosesten, am skrupellosesten sind und die eine üble Gesinnung haben, die setzen sich oft durch. Das sind oftmals die einflussreichen Leute im Wirtschaftsleben, aber auch in der Politik, in der Gesellschaft, skrupellos, auch im Bereich des Journalismus, da wird gelogen, werden Fake News verbreitet über Politiker, über Menschen, über Christen, die vorne und hinten nicht stimmen, bloß damit man sie schlecht macht und sich selber im besseren Licht darstellt. Dann bekommt man Geld von der einen Partei gegen die andere Partei, um entsprechende Nachrichten zu bringen. Gemeinheiten, Lügen, Verleumdungen. Und dann werden die noch edel genannt, werden geehrt in der Welt, werden hervorgehoben, ihre Namen werden auf Straßenschilder geschrieben, noch schon zu Lebzeiten oder nach dem Tod, auch auf dem Hall of auf dem Walk of Fame in Hollywood werden die Namen zum Teil geschrieben von üblen Gestalten, die oftmals die Ehe gebrochen hatten und alles Mögliche in ihrem Leben angestellt. Die werden dann als Vorbilder der Jugend hingestellt. Aber das wird nicht mehr sein im Reich Gottes. Da wird wirklich Gerechtigkeit sein. Da werden die von dem Herrn würdig befunden, die zwar auch nicht perfekt waren, aber zumindest ja, gereinigt sind durch das Blut des Lammes und dem Herrn nachgefolgt sind in Liebe und Treue. Dann wird der gemeine Mensch nicht mehr als edel genannt werden und der Betrüger wird nicht mehr vornehm genannt werden. Es wird kein ethischer Relativismus mehr herrschen, wo die Werte einfach zur Beliebigkeit gestellt werden, wo die 10 Gebote Gottes über den Haufen geworfen werden, wo alle möglichen Lebensformen als Ehe den Leuten verkauft werden oder wo Betrug salonfähig gemacht wird, wo die Eltern der Ehrung durch antiautoritäre Erziehung ersetzt wird und all diese Dinge. Nein, das wird nicht mehr sein. Und auch der Name Gottes wird geheiligt werden. Vers 6. Denn der gemeine Mensch redet Gemeinheit und sein Herz bereitet Böses vor, indem er ruchlos handelt, skrupellose, und Irreführendes ausspricht über den Herrn, indem er die hungrige Seele leer lässt und dem Durstigen das Trinken verwehrt. Ich lese gleich noch die nächsten Verse dazu. Und der Betrüger wendet schlimme Mittel an. Er hat böse Anschläge im Sinn, um die Elenden durch erlogene Reden zugrunde zu richten, auch wenn der Arme sein Recht beweist. Aber der Edle hat Edles im Sinn und er steht auch zu dem, was edel ist. Nun, wie gesagt, von Natur aus ist kein Mensch gerecht vor Gott und edel in diesem Sinne. Edel sei der Mensch hilfreich und gut, das hat der Humanismus behauptet. Aber es gibt natürlich Menschen, die es ernst meinen, die Gott lieben, die ihm nachfolgen möchten. Die werden verleumdet, schlecht dargestellt und die anderen, die Böses im Sinn haben, die falsche Lehren bringen, auch in die Gemeinden hinein, die werden hochgehoben auf dem Tablett. Wenn ihr in eine Buchhandlung geht und irgendwelche Bücher sucht über Religion oder sogar über Christentum oder Glaube, man findet zuallermeist Bücher von irgendwelchen Verführern. Hier ist ein Bruder unter uns, Eugen Schmid, er hat ein Buch geschrieben über die Theologie des Anselm Grün, ein Exemplar liegt draußen noch aus, und es ist erschütternd, man sieht fast nur Bücher dieses Anselm Grün, dieses Mönches, der aber ein völlig anderes Evangelium verkündigt. Nämlich Christus ist praktisch das Selbst in uns, das freigesetzt werden muss, das verwirklicht werden muss. Ja, ich habe heute Nacht noch ein bisschen drin gelesen in deinem Buch. Also wird alles psychologisch umgedeutet, verkürzt, relativiert. Christus ist nicht mehr der wirklich lebendige Sohn Gottes, sondern eine Art psychologische Befindlichkeit im Menschen. Und dann muss der Mensch sich selber verwirklichen, anstatt sich selbst zu verleugnen. Und lauter solche Dinge, ich fasse jetzt ganz kurz zusammen, solche Dinge, das sind Lehren, die den Leuten in den Ohren jücken. So steht es in der Bibel vorausgesagt. Es wird am Ende der Tage sein, sie werden sich selber Lehrer aufladen, wonach ihnen die Ohren jucken, was sie also gerne hören möchten, was wie Honig hineingeht und nicht wehtut, was keine Veränderung bewirkt im Leben, im Sinne Gottes. Schon im Sinne des Humanismus, aber nicht im Sinne Gottes, wo der Mensch zerbrechen sollte vor Gott, Buße tun über seine Sünden, sagen sollte zum Herrn, Herr, nichts habe ich zu bringen, alles Herr bist du, und den wirklich lebendigen Herrn Jesus in sein Herz nimmt, der am Kreuz auf Golgatha sein Blut vergossen hat zur Sühnung unserer Sünden. Das wäre das wirkliche Evangelium. Aber dann wird heute das Kreuz umgedeutet. Es wird das Blut Jesu lächerlich gemacht. Es wird gesagt, wir brauchen keine Sühnung durch das Blut eines anderen. Und es wird sogar in Frage gezogen, ob Jesus überhaupt gelebt hat und so weiter und so fort. Also solche Dinge werden heute massenhaft verbreitet und die Leute schlucken es, weil sie ja selber so denken, ja, ich erlöse mich durch meine eigenen Werke, ich habe noch keinen umgebracht, ich bin schon recht, ich komme ja in den Himmel, weil ich die Säuglingstaufe empfangen habe. Und all diese Lehren, die die Leute in einen tödlichen Sündenschlaf in die Ewigkeit gehen lassen, die dann ein schreckliches Erwachen nach sich zieht. Und hier steht, der gemeine Mensch redet Gemeinheit und sein Herz bereitet Böses vor, indem er ruchlos handelt und irreführendes ausspricht. Vielleicht ist es den Verführern gar nicht bewusst, dass sie verführen. Sie wurden selber in ihrer Ausbildung so gelehrt, wiederum von Professoren, die selber bibelkritisch denken und vom Atheismus geprägt sind, die keine Wunder, keine Prophetie für möglich halten, die Existenz Gottes anzweifeln, die Wunder Jesu anzweifeln. Ja, was kann da Gutes kommen für die armen Studenten, die dann hineingehen? Ich habe selber solche Vorlesungen mir angehört, auch über Jesaja. Da ist kein Stein auf dem anderen geblieben. Da wurde immer nur gefragt, das ist das Einzige, was bei mir hängen blieb von dieser Vorlesung, halbes Jahr lang fast, was ist echt und was ist unecht? Ja, das kennst du auch vom Studium her. Da ist es ein echtes Jesaja-Wort, ist es unecht, ist es später, ist es Deutero, Dritto Jesaja? So einen Quatsch muss man sich anhören, anstatt wirklich zu zerbrechen vor dem heiligen Gott und seinem Wort. Ist es nicht traurig, wenn das dann alles ist, was hängen bleibt letztendlich? Klar, dass die Leute dann den Glauben verlieren im Studium, aber es sind alles nur Behauptungen. Die Menschen wollen besser wissen, was hier in der Bibel steht, als Gott selber, der das seinen Boten geoffenbart hat. Wie töricht und wie anmaßend. Wir können auch nur solche Professoren zur Buße rufen, einladen zur Umkehr. Es gibt Einzelne, die das getan haben, etwa Professor Dr. Eta Linnemann, die ich noch vor Jahrzehnten kennenlernen durfte, als sie noch lebte und auch eingeladen hatte ins Bibelseminar Bad Wildbad, hier im nächsten Tal. Da hatten wir einige Jahre ein Bibelseminar, so ähnlich wie hier mit Veranstaltungen. Und da hat sie auch mal gesprochen, es gibt noch eine Reihe von Auslegungen von ihr auf CD, auf meiner Homepage könnt ihr das finden. Also sehr gute Botschaften, die auch heute man noch hören und auch lesen kann in ihren Büchern. Gott hat sie mit ungefähr 50 bis 60 Jahren, war sie alt, ich weiß nicht genau, 55 glaube ich, herausgerufen aus ihrer Verlorenheit. Und dann hat sie gewarnt vor der Bibelkritik. Ja, und das Evangelium wird heute vielen Menschen vorenthalten von ruchlosen, irreführenden Verführern. Ungläubige Priester und Pfarrer haben Zugang zu den Kanzeln und verführen so viele Menschen in Kirchen, aber auch in Freikirchen zum Teil schon. Nicht jeder auf der Kanzel ist ungläubig, Gott sei Dank. Aber es ist traurig, wenn man überhaupt davon reden muss, gibt es bei euch einen gläubigen Pfarrer? Ihr kennt ja, wie man fragt, ist euer Pfarrer gläubig? Erwartet ja jeder, der an sich Theologie studiert, sei wirklich gläubig, aber es ist nicht so. Viele haben auch ganz andere Ziele, sozialpolitische Veränderungen, grüne Öko-Religionen, was auch alles verbreitet wird, anstatt das rettende Evangelium von Jesus Christus, dem Sohn Gottes, das den Menschen weiterzusagen. Dann heißt es ja in Vers 7, der Betrüger wendet schlimme Mittel an. Er tarnt sich als Engel des Lichts, hat böse Anschläge im Sinn, auch um die Elenden durch erlogene Reden zugrunde zu richten und auch wenn der Arme sein Recht beweist. Das heißt, es gibt auch ungerechte Urteile. Auch wenn der Arme sein Recht beweist, wird ihm trotzdem nicht Recht gesprochen. Auch auf dem Gebiet der juristischen Beurteilungen ist nicht jedes Mal wirklich objektiv gesehen ein Rechtsspruch, sondern oft auch ein Rechtsbruch. Auch da ist der Relativismus eingedrungen. Wir wissen ja, welche zum Teil gottlosen Gesetze wir auch in unserem Land schon haben. Aber sogar wenn der Arme sein Recht beweist, es zählt nichts, weil er arm ist. Kann sich keinen guten Anwalt leisten oder vielleicht gar keinen. Und dann bekommt er auch nicht immer Recht. Natürlich gibt es zum Glück auch da noch Ausnahmen. Ich treffe hier kein Pauschalurteil über eine Berufsgattung. Das wäre auch Unrecht. Aber leider ist es oftmals so, dass Menschen nur in ihre eigene Tasche wirtschaften oder selber Dinge vertreten, die sie gar nicht glauben und dann irgendetwas erfinden. Heute gibt es vor allem 4 Einfallstore der Verführung in die christlichen Gemeinden, ob es Landes- oder Freikirchen sind, und zwar die Bibelkritik, also die Hinterfragung der absoluten Gültigkeit des Wortes Gottes, dann die falsche Ökumene, wo dann mit unvereinbaren Lehren zusammengearbeitet wird, die sich in der Bibel nicht finden, die aus menschlicher Tradition oder Erfindung kommen. Das dritte ist die Pseudocharismatik. Im Unterschied zu echten Gnadengaben gibt es auch eine Nachahmung Satans, der die Menschen in ekstatische Phänomene führt, die sich übrigens auch in allen anderen Religionen finden. Etwa das Umfallen nach hinten, das Zucken, das Lallen von unverständlichen Lauten, die nichts mit einer wirklichen Sprache zu tun haben. Und das vierte, das Eindringen des Zeitgeistes oder Modernismus in christliche Gemeinden. Das sind vier Haupteinfallstore. Darüber habe ich oft in verschiedenen Vorträgen und Büchern referiert. Das habe ich hier noch kurz erwähnt. Vers 8, aber der Edle hat Edles im Sinn und er steht auch zu dem, was edel ist. Im Sinne dessen, was echt ist, was authentisch ist, was wahrhaftig ist, was im Wort Gottes gegründet ist. Nur das sollen wir leben und weitergeben. Jetzt kommt ein gedanklicher Schnitt hier zwischen Vers 8 und Vers 9, ein Rückblick, kann man sagen, zu Jesaja 3, wo angeknüpft wird an die selbstsicheren oder unbekümmerten Frauen. Jetzt geht es hier ein bisschen über die Frauen. Entschuldigung, es sind auch viele Frauen hier. Ich mag euch sehr, ihr Schwestern, aber die Frauen werden kritisiert, die Männer werden kritisiert, auch die Kinder, die Fürsten sind ohne Weisheit, wurden schon kritisiert in Jesaja. Das sage ja nicht ich, sondern Gott durch Jesaja, was hier steht. Ich versuche es nur zu erklären. Und das müssen wir ernst nehmen, weil es eben von Gott kommt, nicht von Menschen. Da steht in Vers 9, kommt ihr unbekümmerten oder auch ihr selbstsicheren Frauen, hört auf meine Stimme, ihr sorglosen Töchter, vernehmt meine Rede. Über Jahr und Tag werdet ihr zittern, ihr Sorglosen, denn aus ist's mit der Weinlese und die Obsternte wird nicht kommen. Erschreckt ihr Unbekümmerten und erzittert ihr Sorglosen, entblößt euch, zieht euch aus und legt Sacktuch um die Lenden. Sie werden sich an die Brust schlagen wegen der lieblichen Felder, wegen des fruchtbaren Weinstocks, wegen der Äcker meines Volkes, die in Dornen und Disteln aufgehen, ja wegen all der Häuser voll Freuden in der fröhlichen Stadt. Denn der Palast ist aufgegeben und die lärmende Stadt verlassen. Ofel, das ist ein erhöht liegender Teil einer Siedlung oder Stadt, ein Ofel. Ofel und Wachturm sollen zu Höhlen werden für immer. Eine Wonne für den Wildesel, eine Weide für die Herden. So lange bis, aber darauf gehe ich gleich nachher ein. Also es ist begrenzt, dieses Gericht Gottes, das kommt über Jerusalem, über Juda, auch über ganz Israel, über das Nordreich 722 vor Christus durch den Einmarsch der Assyrer, das Südreich fiel 586 vor Christus durch den Einmarsch der Babylonier. Das ist damit angedeutet und vorausgesagt. Und sie haben aber sorglos dahin gelebt, selbstsicher in ihrem Reichtum, in ihrer Genusssucht, in ihrem Spaßevangelium, in ihrer Vergnügungssucht. Und ich möchte einmal lesen, was Jesaja in einer bildhaften Ausdrucksweise, in einem Bilderreichtum über die stolzen Töchter Zion sagt. Das haben wir jetzt haben wir übergangen, dieses Kapitel 3. Aber deshalb jetzt eine kurze Rückblende. Da haben wir auch schon gehört, in Kapitel 3, Vers 4, ich werde ihnen Knaben als Fürsten geben und Mutwillige sollen über sie herrschen. Heute ist auch so, dass Kinder schon den Politikern sagen, wo es lang geht, siehe etwa Greta Thunberg von der UNO. Das ist ein Gericht Gottes, ja, auch über die stolzen Politiker, aber auch wenn dann Kinder herrschen, die noch praktisch so gut wie keine Lebenserfahrung haben, die sagen jetzt den von meistens demokratisch gewählten Politikern, wo es lang gehen soll. Und Vers 12, mein Volk wird von Mutwilligen bedrückt und Frauen beherrschen es. Man sieht, dass es nicht Gottes Wille ist. Es kommt manchmal vor in der Geschichte, aber an sich sollen Männer als das Haupt auch politisch herrschen. Epheser 5 und andere Stellen. Und jetzt über die stolzen Töchter Zions wird Folgendes gesagt. Jesaja 3 ab Vers 16. Und der Herr sprach, weil die Töchter Zions stolz geworden sind und mit emporgerecktem Hals einhergehen und herausfordernde Blicke werfen, weil sie trippelnd einherstolzieren, so mit hochhackigen Schuhen, die es auch heute so gibt, ja, mit den langen Absätzen, und mit ihren Fußspangen klirren, damit auch jeder hinguckt, wie schön ihre Beine sind. Gibt es das heute auch? Ja, mehr als genug. Deshalb wird der Herr den Scheitel der Töchter Zions kahl machen, eine Glatze ihnen schenken, damit die Haarpracht weg ist. Und der Herr wird ihre Scham entblößen, zeigen, wie sündig sie sind. An jenem Tag wird der Herr die Zierde der Fußspangen, der Stirnbänder und Halbmonde wegnehmen. Es wird der ganze Schmuck hier beschrieben. Die Ohrgehänge, die Armspangen, die Schleier, die Kopfbünde, die Schrittfesseln, also richtiges Konzert war, wenn die gelaufen sind. Ne? Und die Gürtel, die Riechfläschchen und die Amulette. Manchmal, wenn einem eine Frau entgegenkommt, da atmet noch 100 Meter lang dieses Parfüm ein. Ist ja auch schon so gegangen. Ich meine, Zigarettenrauch ist noch unangenehmer, aber das ist auch nicht immer unbedingt so schön. Aber auch bei Männern trifft man das zunehmend. Die haben manchmal mehr Parfüm auf den Haaren als Frauen. Das ist traurig. Auch ein Zeichen der Vermischung der Geschlechter. Also die Kopfbünde, die Schrittfesseln und die Gürtel, die Riechfläschchen und die Amulette, also diese Glücksbringer, die Fingerringe und die Nasenringe, das haben normalerweise nur Ochsen, nicht? Aber auch heute zunehmend mit Piercing hinein. Die Festkleider und die Mäntel, die Überwürfe und die Täschchen, die Handschuhe, ja, jetzt jammert schon jemand hier. Ich weiß noch, wo in Jerusalem waren, in der Gruppe, die Frauen, die haben ihre Täschchen durch die Jerusalemer Altstadt geschleppt. Ich habe gesagt, was habt ihr denn dann drin? Hoffentlich habt ihr eure Wertsachen im Safe gelassen im Hotel. Nein, ich habe alles dabei, mein ganzes Geld und Ausweis. Und damit lauft ihr durch die Jerusalemer Altstadt, durchs arabische Viertel hier, wo ja so gefährlich ist. Also liebe Frauen, ja, aber mein Täschchen, da sind alle Wertsachen drin, habe ich immer dabei. Also in dem Fall wäre der Hotel Safe wirklich sicherer gewesen. Zum Glück ist nichts passiert. Aber ich habe mich doch dann gewundert. Dann die Handspiegel und die Hemden, die Hüte und die Schleier. Und es wird geschehen, statt des Wohlgeruchs gibt es Moder. Fäulnis. Statt des Gürtels einen Strick. Statt der gekräuselten Haare eine Glatze. Statt des Prunkgewandes einen engen Sack. Und ein Brandmal statt der Schönheit. Deine Männer werden durch das Schwert fallen und deine Helden im Krieg. Ja, Zions Tore werden klagen und trauen und sie wird ausgeplündert auf der Erde sitzen. An jenem Tag werden 7 Frauen einen Mann ergreifen und sagen, wir wollen selbst für unser Brot und für unsere Kleider sorgen, lass uns nur deinen Namen tragen, nimm unsere Schmach hinweg. Ich weiß nicht, ob jemand von euch noch den Zweiten Weltkrieg erlebt hat. Da hat es nach dem Krieg ganz anders ausgesehen. Da hat man nicht mehr mit Riechfläschchen und Schmuckketten und so angegeben, sondern guckt, dass man noch ein Stück Brot fand. Und die Männer waren wirklich genau auch selten geworden. Und deshalb steht hier, 7 Frauen werden sich an einen Mann hängen. Das ist keine Gutheißung der Polygamie, sondern zeigt einfach, wie schrecklich das sein wird, wenn der Krieg die Bevölkerung hinwegrafft und man ganz andere Sorgen hat als die Selbstdarstellung. Ja, so ein kleiner Exkurs zu Jesaja 3, weil ich finde es sehr interessant, wie das auch ausführlich hier beschrieben wird. Und dass auch im Altertum es hier schon für Arten gab, sich wie ein Pfingstochse sich darzustellen. Ja, habt ihr schon gesehen beim Almabtrieb, wie die Kühe da geschmückt sind? So ähnlich ist es auch, wie diese Frauen hier beschrieben sind. Okay, aber wollen wir es jetzt nicht übertreiben. Also jetzt heißt es jedenfalls über diese unbekümmerten Frauen, ihr werdet zittern, aus ist mit der Weinlese, Gott nimmt die Ernte weg, wenn diese Kriegssituation kommt mit den Assyrern und später auch Babyloniern, auch keine Obsternte, entblößt euch, zieht Sacktuch an, das ist ein Zeichen der Trauer über die Verwüstung und die lieblichen Felder, der Weinstock, die Äcker, alles das wird durch Dornen und Disteln ersetzt werden. Und die Häuser, wo es fröhlich war, da wird Traurigkeit sein. Auch der Palast, der Königspalast, ist aufgegeben. Das heißt, König ist abgesetzt, es werden Fremde herrschen im Land. Und die lärmende Stadt verlassen. Der Ofel, der erhöht liegende Teil der Stadt, auch der wird ja, geplündert oder eingeebnet. Und auch der Wachturm, das soll zu Höhlen werden. Es ist keine Wache mehr notwendig, weil sowieso alles erobert ist. Und da werden dann Wildesel weiden, keine domestizierten Tiere, sondern Wildesel. Und es wird eine Weide für die Herden sein. Da kommen so die Ziegen, die sich dann ausbreiten und ähnliche Tiere, die sehr bedürfnislos sind, die nicht viel Nahrung brauchen. Aber dieses Gericht geht nur eine Zeit lang. Und jetzt kommt eine wichtige und nicht einfache Stelle ab Vers 15. Das war jetzt ein Blick auf das Gericht Gottes. Durch Kriege und auch die Schlacht von Harmagedon klingt hier schon an. Ja, man kann sagen, alle Kriege, Assyrien, Babylon, auch die späteren Kriege, Zerstörung durch die Römerheere 70 nach Christus und auch Harmagedon, was noch kommen wird. Denn Prophetie ist ja immer mehrstufig, darf man nicht nur auf eine Situation beziehen in der Regel, sondern mehrfache Erfüllung. Und dann aber gibt es das göttliche Biss oder das göttliche solange Biss, Vers 15. Und das ist jetzt wieder ein positive Botschaft, die sich auch mehrstufig erfüllt. Mehrstufig. Die Ausgießung des Heiligen Geistes. So lange, bis der Geist aus der Höhe über uns ausgegossen wird. Dann wird die Wüste zum Fruchtgarten und der Fruchtgarten wird wie Wald geachtet werden. Und das Recht wird sich in der Wüste niederlassen und die Gerechtigkeit im Fruchtgarten wohnen. Und das Werk der Gerechtigkeit wird Friede sein. Und der Ertrag der Gerechtigkeit Ruhe und Sicherheit auf ewig. Und mein Volk wird in Wohnorten des Friedens wohnen, in sicheren Wohnungen und an sorglosen Ruheorten. Dann kommt wieder ein Bruch, ein Rückblende. Aber hageln muss es zuvor, dass der Wald zusammenbricht und die Stadt tief erniedrigt wird. Wohl euch, die ihr an allen Wassern sät und eure Rinder und Esel frei umherschweifen lasst. So der Abschluss dieses Kapitels und dazu noch einige Hinweise. Also das Gericht Gottes, die Zulassung von Kriegen, was ja schrecklich ist, geschieht so lange, bis der Geist aus der Höhe über uns ausgegossen wird. Was heißt das? Nun, wir wissen alle, Pfingsten, das geschah nach der Himmelfahrt Jesu 10 Tage später und 50 Tage nach seiner Auferstehung von den Toten. Da kam der Geist Gottes in Jerusalem über die Jünger, 120, die da versammelt waren. Und sie haben in anderen Sprachen geredet, aber kein Gestammel, sondern wirkliche Sprachen, die die anderen verstehen konnten, durch die sie sich bekehrt haben. Und es gab große Erweckungen. Tausende Menschen kamen zum Herrn Jesus und die Gemeinde entstand. Das war die erste Ausgießung, aber da ist noch die Rede von einer weiteren Ausgießung des Geistes Gottes, und zwar dann, wenn das tausendjährige Reich kommt. Und diese zwei Stufen finden wir sowohl in der Pfingstpredigt des Petrus, der nicht alles zitiert, was in Joel 3 steht, sondern nur den Anfang. Und das wollen wir jetzt einmal lesen, der Prophet Joel. Kapitel 3 und 4 sind hier wichtige Parallelstellen. Joel, das ist einer von den kleinen Propheten. Er kommt nach Hosea und vor Amos, wenn ihr das sucht. Und da lesen wir in Kapitel 3 Folgendes. Und nach diesen ganzen Gerichten, die beschrieben werden, etwa die Heuschreckenschwärme und so weiter, nach diesem wird es geschehen, dass ich meinen Geist ausgieße über alles Fleisch. Und eure Söhne und eure Töchter werden weissagen, eure Ältesten werden Träume haben, eure jungen Männer werden Gesichte sehen. Und auch über die Knechte und über die Mägde will ich in jenen Tagen meinen Geist ausgießen. Nun, das ist in Pfingsten geschehen als erste Erfüllungsstufe. Aber es wird wieder geschehen im Millennium, im tausendjährigen Reich. Und da wird dann noch mehr geschehen. Und zwar jetzt wiederum, bevor das tausendjährige Reich anbricht, nämlich die Endgerichte Gottes, Siegelgerichte, Posaunengerichte, Zornschalengerichte und dann schließlich die Schlacht von Harmagedon. Da wird dann beschrieben, Joel 3, Abvers 3, und ich werde Zeichen geben am Himmel und auf Erden, Blut und Feuer und Rauchsäulen. Die Sonne soll verwandelt werden in Finsternis und der Mond in Blut, ehe der große und schreckliche Tag des Herrn kommt. Das finden wir genauso etwa in Offenbarung 8, Vers 12, bei der vierten Posaune. Da heißt es, und der vierte Engel stieß in die Posaune, da wurde der dritte Teil der Sonne, der dritte Teil des Mondes und der dritte Teil der Sterne geschlagen, damit der dritte Teil von ihnen verfinstert würde und der Tag für den dritten Teil kein Licht habe und die Nacht in gleicher Weise. Also diese Gerichte, Finsternis und Ähnliches, bevor dann der letzte Gerichtstag Gottes, die Schlacht von Harmagedon kommt und danach die Aufrichtung des tausendjährigen Friedensreiches, des Messias oder des Königs, von dem wir in Jesaja 32 gehört haben. Und da heißt es noch in Joel 3, Vers 5, und es wird geschehen, jeder, der den Namen des Herrn, Yahweh, anruft, wird gerettet werden, denn auf dem Berg Zion und in Jerusalem wird der Rettung sein, wie der Herr verheißen hat und bei den Übriggebliebenen, die der Herr beruft. Also der Rest, der herausgerettet wird, auch in Jesaja eine wichtige Formulierung, der Rest, die werden den Herrn ehren. Und das sind die, die aus Israel, im Sinne von ganz Israel gerettet werden, dieser Rest. Nachdem viele andere dem Gericht verfallen sind und in der Schlacht von Harmagedon dahin gemetzelt worden sind. Das lesen wir beim Propheten Sacharja in den Kapiteln 12 bis 14. Darüber habe ich ja vor einem Jahr gesprochen. Liegt inzwischen auch in Buchform vor, wer das nachlesen will, unter dem Titel Endkampf um Jerusalem und die Schlacht von Harmagedon. liegt draußen auf dem Tisch aus. Und in Joel 4, da wird nochmal beschrieben, diese Schlacht von Harmagedon. Hier wird von einem Tal Josaphat gesprochen, man weiß nicht genau, wo das liegt. Ist vielleicht identisch mit dieser Megiddo-Ebene. Josaphat heißt ja einfach Jahwe richtet, also es ist das Tal des Gerichtes Gottes. Und das wird auf jeden Fall in Jerusalem sein, wenn alle Heere praktisch, ja, oder Millionen Heere, muss man sagen, gegen Jerusalem marschieren. Alle Völker auf Erden werden gegen Jerusalem marschieren. Unvorstellbar. Aber das ist, weil sie gegen den Messias, gegen Jesus marschieren wollen, ihn verhindern wollen, unter dem Einfluss Satans. Das ist der eigentliche Grund, dass heute so viele gegen Israel sind, weil sie die Wiederkunft des Herrn Jesus verhindern wollen. Das ist der eigentliche Grund. Die sind an sich nicht gegen Israel, sondern gegen Jesus. Ja, der ganze Geist des Islam ist ja ein postchristlicher und antichristlicher Geist. Und besonders er, aber auch der Geist des Humanismus, des Atheismus, er motiviert die Menschen, gegen Jesus zu ziehen als den Sohn Gottes. Verflucht sei, wer sagt, dass Allah einen Sohn habe, so heißt es im Islam. Ja. Und im 1. Johannesbrief, Kapitel 2, heißt es, wer ist der Antichrist? Der, der den Vater und den Sohn leugnet. Genau das Gegenteil. Deshalb können wir keine große Ökumene zwischen Religionen machen, weil da unvereinbare, gegensätzliche Lehren da sind. In Joel 4 ist die Rede vom Heiligen Krieg, Vers 9. Ruft dies aus unter den Heidenvölkern, rüstet euch zum Heiligen Krieg, weckt die Helden auf. Alle Krieger sollen einrücken und hinaufziehen. Schmiedet eure Pflugscharen zu Schwertern, um und eure Rebmesser zu spießen. Genau das Gegenteil von dem, was man jetzt bei der UNO macht, Schwerter zu Pflugscharen, wo man das tausendjährige Reich vorwegnehmen will und sagen will, jetzt schon ist dieses Friedensreich. Nein, vorher kommt noch die Schlacht von Harmagedon und da heißt es, schmiedet die Pflugscharen zu Schwertern. Wir wünschen uns das nicht, aber so ist es gemäß der göttlichen Prophetie beschlossen bei Gott. Ja, ist nicht unser Wunsch, aber es ist Gottes Plan aufgrund der wachsenden Gottlosigkeit und Bosheit der Menschen, die sich immer gottlosere Gesetze machen und immer mehr heidnische Religionen verehren. Der Schwache spreche, ich bin stark, eilt und kommt herbei, all ihr Heidenvölker ringsum und versammelt euch, dorthin führe euer Herr deine Helden hinab. Jetzt Joel 4, Vers 12, die Heidenvölker sollen sich aufmachen und in das Tal Josaphat hinaufziehen. Dort will ich zu Gericht sitzen über alle Heidenvölker ringsum. Legt die Sichel an, denn die Ernte ist reif, kommt und tretet, denn die Kelter ist voll, die Kufen fließen über, denn ihre Bosheit ist groß. Scharen um Scharen treffen ein im Tal der Entscheidung, denn nahe ist der Tag des Herrn im Tal der Entscheidung. Sonne und Mond kleiden sich in Trauer und die Sterne verlieren ihren Schein. Und der Herr wird aus Zion brüllen und von Jerusalem her seine Stimme hören lassen, dass Himmel und Erde zittern. Aber der Herr ist eine Zuflucht für sein Volk und eine feste Burg für die Kinder Israels. Das wird noch kommen. Es ist zukünftige Prophetie. Und dann heißt, und ihr werdet erkennen, dass ich der Herr, euer Gott bin, der ich in Zion wohne, auf meinem heiligen Berg. Jerusalem aber wird heilig sein und Fremde sollen es nicht mehr betreten. Nur wer gereinigt ist durch das Blut des Lammes. In Jesaja 2 haben wir auch gehört, wie die Völker zum Zion pilgern werden und dort Weisung empfangen für ihr Leben im tausendjährigen Reich. Und dann wird auch das sich erfüllen, was genauso in Jesaja 32 in den letzten Versen steht, wo er heißt, die Wüste wird zum Fruchtgarten und so weiter und es wird Recht und Gerechtigkeit sein und Friede und Sicherheit auf ewig. So heißt es auch am Ende von Joel, parallel dazu. Und zu jener Zeit wird es geschehen, dass die Berge von Most triefen und die Hügel von Milch überfließen werden. Alle Bäche Judas werden voll Wasser sein und aus dem Haus des Herrn wird eine Quelle hervorbrechen und das Tal Sittim bewässern. Das lesen wir auch wunderbar im Propheten Hesekiel, wie dieser Wasserstrom aus dem Tempel kommt und sogar das tote Meer gesund wird, dass da Fische drin leben. Die Fischer von Engedi werden ihre Angeln auswerfen. Wunderbare Wirklichkeit, keine Bilder, sondern Wirklichkeit, die bei den Propheten beschrieben wird. Und dann heißt es in Joel 4,19 folgende: Ägypten soll zur Wüste werden und Edom zu einer öden Steppe wegen der Misshandlung der Kinder Judas, weil sie in ihrem Land unschuldiges Blut vergossen haben. Juda aber soll ewig bewohnt werden und Jerusalem von Geschlecht zu Geschlecht. Und ich werde sie von ihrem Blut reinigen, von dem ich sie nicht gereinigt hatte. Und der Herr wird wohnen bleiben in Zion. Tausendjährige Reich und dann im himmlischen Jerusalem in alle Ewigkeit. Dann die letzten Verse nochmal von Jesaja 32, da sind wir auch gleich am Ende. Bevor dieses geschieht, nochmal eine Rückblende in Vers 19, aber hageln muss es zuvor, dass der Wald zusammenbricht und die Stadt tief erniedrigt wird. Das wird der Aufmarsch der Völker sein bei Harmagedon. Oder wie wir hier gelesen haben im Tal Josaphat. Und in verschiedenen Stufen das Gericht der Assyrer, der Babylonier, der Römer, der Moslems und am Ende der ganzen Nationen auf Erde, die gegen Jerusalem marschieren. Die erste Posaune in Offenbarung 8, Vers 7 ist ja auch eine Erfüllungsstufe. Offenbarung 8, Vers 7 habe ich mir notiert hier. Da heißt es: Und der erste Engel stieß in die Posaune und es entstand Hagel und Feuer mit Blut vermischt und wurde auf die Erde geworfen und der dritte Teil der Bäume verbrannte und alles grüne Gras verbrannte. Weil hier heißt es aber, hageln muss es zuvor, in Jesaja 32, 19. Auch das schon bei Jesaja beschrieben, was in der Offenbarung dann noch in größerer Deutlichkeit entfaltet wird. Die Bibel ist eine wunderbare Einheit, inspiriert von dem einen Geist Gottes, über die Jahrtausende hinweg. Und das zeigt halt den übernatürlichen Ursprung der Heiligen Schrift. Und dann noch eine Seligpreisung am Schluss dieses gewaltigen Kapitels Jesaja 32. Wohl euch, die ihr an allen Wassern sät und eure Rinder und Esel frei umherschweifen lasst. Es wird ja ein wunderbares Reich sein und heute schon sollen wir an allen Wassern säen. Da kann man sagen, Ernte ausstreuen, weil es wieder fruchtbar sein wird. Aber auch geistlich gesehen das Wort Gottes ausstreuen an allen Wassern der Völker, dass alle Nationen erreicht werden mit dem Evangelium von Jesus Christus. Und eure Rinder und Esel frei umherschweifen lasst. Es wird Weideland sein, aber es wird auch so sein, dass ja, die Menschen kommen können, die hier symbolisiert sind durch Tiere, die frei umherschweifen können, dass sie nicht mehr abgehalten werden, das Wort zu hören, sondern wirklich Hunger haben nach dem Wort. Es war auch die Rede davon, dass jetzt die Völker hinströmen werden und hören wollen von Jesus. Darüber haben wir gestern gesprochen. Auch das wird dann sich erfüllen. Ja, wir haben vieles gehört von der Herrschaft des Messias, in Bildworten, aber auch in ganz wörtlichen Beschreibungen. Und wir hören, dass aber das nicht einfach so kommen wird, sondern noch durch die Endzeitwehen hindurch, durch die Schlacht von Harmagedon, durch mancherlei Verführung, durch falsche Lehrer innerhalb und außerhalb der Kirchen und Gemeinden. Und deshalb wollen wir wachsam sein, dass wir dem Herrn die Treue halten, dass wir dadurch werden wir wachsam sein, wenn wir fleißig die Bibel lesen, wenn wir auch solche Bibelwochen wie hier besuchen und uns nähren durch das Wort Gottes, aber auch selber im persönlichen Studium, lest das Wort Gottes. Ich habe auch Literatur hier, die manches erklärt. Also wir können uns nähren davon und Orientierung bekommen, sodass wir gewappnet sind für den Tag des Herrn. Amen. Ich lade euch wieder herzlich ein zum Gebet und wir wollen dazu uns erheben, soweit es möglich ist. Lieber Herr Jesus Christus, danke, dass du als der Friedefürst kommen wirst. Aber noch leben wir in der Endzeit, wo die Gerichte sich zuspitzen. Und da bitten wir dich, bring uns persönlich und bring unsere Gemeinden hindurch, dass wir nicht abfallen oder verführt werden, sondern schenk uns Klarheit durch dein Wort, durch deinen Heiligen Geist, dass wir dir nachwandeln auf dem schmalen Weg bis zum Ziel der himmlischen Herrlichkeit. Amen.